MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehrst. Ja, das hören am Aschermittwoch die Gläubigen in der katholischen Kirche, wenn sie sich ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen lassen. Jens Söntgen ist Chemiker und Philosoph und forscht seit Jahren über den Staub. An der Uni Augsburg leitet er das Wissenschaftszentrum Umwelt. Wir vom MKR wollten mal wissen, warum ihn der Staub eigentlich so anzieht.
In Jens Söntgens Büro hängt eine große Tafel. Schwebestaub steht darauf und viele graue und schwarze Punkte, etwa so groß wie ein 2-Euro-Stück, sind darauf zu sehen. Sie geben überdimensioniert wieder, was in der Luft so herumschwebt. Unendlich viele und unterschiedliche Staubpartikel. Dabei ist es gar nicht so einfach, Staub zu erklären.
Der Staub erschließt sich ja nicht sofort. Man sieht ja ihm nicht seine Herkunft an und man weiß auch nicht, warum er immer wieder neu sich bildet. Also er hat sowas Rätselhaftes und jetzt so als Arbeitsdefinition ist es eigentlich alles, was so fein und leicht ist, dass es ja mit einem Atemhauch auch aufgewirbelt werden kann und dann eine Weile in der Luft schwebt, das könnte man sagen.
Und diese winzigen Schwebeteilchen sind gesellig. Sie schließen sich zusammen, nehmen auch gerne Fasern mit auf. Dann entstehen die berühmten Wollmäuse und Staubflocken unterm Bett oder in den Zimmerecken. Und jeden Tag wird gegen sie gekämpft oder besser gesaugt und geputzt.
Wir würden ja jetzt sagen, die staubfreie Welt wäre eigentlich die bessere Welt. Da müsste ja niemand mehr putzen. Dann könnte man einen ganzen Gerätepark im Grunde verschrotten und abschaffen, der jetzt noch uns hilft, sozusagen dem Kleinkrieg gegen den Staub irgendwie zu bestehen, was aber auch aussichtslos ist. Und wir würden denken, ja, wenn jetzt gar kein Staub wäre, das wäre perfekt.
Aber als Chemiker und Umweltforscher weiß Jens Söntgen, dass das völlig verkehrt ist. In der Atmosphäre werfen Staubpartikel schädliche Strahlen zurück und sorgen dafür, dass Wasser nicht als Flut vom Himmel fällt, denn es sind winzige Staubkörnchen, durch die Regentropfen entstehen. Ohne sie gäbe es keinen fruchtbaren Erdboden und Pflanzen vermehren sich dadurch, dass der Wind und Insekten Pollenstaub herumtragen.
Also der Staub hat in der Natur absolut seine Funktion. Eine staubfreie Natur wäre eine, die völlig anders funktionieren würde, als wir sie kennen. Und wo sozusagen die Staubübertragung gefährdet ist, wie mancherorts, wo es keine Insekten mehr gibt oder keine Honigbienen mehr gibt, da hat man ein Riesenproblem, weil die Ernten ausfallen.
Und nicht allein die Natur, sondern auch die Kultur braucht Staub, zumindest wenn sie schriftlich weitergegeben wird.
Wenn man an die Schrift denkt, funktioniert ja nur mit Staub ursprünglich, also so als Pigment, der irgendwo drauf gemacht wird und dann da auch bleibt, ja, was ja nur der Staub tut, was ja kein Ding machen würde.
Merke, Tinte ist nichts weiter als in Flüssigkeit gelöster Staub, der auf dem Papier trocknet und kleben bleibt. So ähnlich funktioniert es auch, wenn Katholiken sich am Aschermittwoch ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen lassen. Nur, dass es nicht so lange haften bleibt. Jens Söntgen ist evangelisch, in seiner Kirche gibt es keine Aschenkreuze. Dennoch kann er diesem Brauch viel abgewinnen.
Wenn jetzt etwas zu Asche wird, das ist ja gerade dieser Prozess, dass so eine komplexe Struktur zu Staub geworden ist. Und diese Asche an sich ranzulassen und damit auch diesen Prozess sich in Erinnerung zu rufen, ja, das finde ich, ist schon ein ganz, ganz starkes Symbol, was ja im Übrigen nicht aufs Christentum beschränkt ist.
Staub und Asche beschäftigen Jens Söntgen gleichermaßen als Chemiker und Philosophen. In seinem Büro steht auch ein Mikroskop, unter dem er oft vergrößerte Staubpartikel betrachtet. Dann sind sie nicht mehr einfach schwarze Pünktchen, sondern sie zeigen regelmäßige Formen, die sogar schön sind. Und dann kommt der Wissenschaftler regelmäßig ins Grübeln.
Und das finde ich schon auch eine schöne Vorstellung, sozusagen so dieses, ja, wirst zu Staub. Ja, aber das ist ja im Grunde auch eigentlich nur eine Zustandsveränderung. Es bleibt jedenfalls Staub übrig. Es bleibt ja nicht nichts übrig. Was aus ihm wieder werden kann, ja, neues Leben. Leben ist auf Staub angewiesen. Aber das bleibt unklar, zu welchen Verwandlungen er noch fähig ist.
Aber auch wer keine religiösen oder philosophischen Spekulationen an den Staub hängen will, lernen lässt sich von ihm auf alle Fälle. Jens Söntgen merkt das immer, wenn er selbst Staub wischt.
Man macht die Fenster zu, man macht die Türen zu und denkt so, Staub, du bleibst draußen. Ja, er findet seinen Weg. Mit der Zeit, ja, nicht sofort und ohne Gewalt. Also das heißt, auf eine ganz sanfte Weise rutscht der Staub durch. Also das finde ich schon etwas ungeheuer bemerkenswert ist diese große Geduld des Staubes.
Staub ist also nicht nur lästig, sondern hat auch Tugenden, die sich Menschen von ihm abschauen können. Aus Augsburg Alles Biel für das MKR.
Jens Zündken hat übrigens auch ein Buch zum Thema veröffentlicht. Es trägt den simplen Titel Staub. Alles über fast nichts. Flott und witzig geschrieben und natürlich jederzeit bei uns in der Buchhandlung Michaelsbund und natürlich auch auf michaelsbund.de online zu bestellen. Sie hören das MKR, das Kirchenradio, am Aschermittwoch zum Start in die Fastenzeit. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, die Fastenzeit ist für so manchen eine Herausforderung, denn auf Dinge oder sonst Alltägliches zu verzichten, das ist nicht immer leicht. Wer ein bisschen Unterstützung braucht, ist mit der neuesten Ausgabe unseres Innehalten-Magazins bestens beraten, denn auch hier in dieser Ausgabe gibt's jede Menge für Geist und Seele. Was diese Woche alles drinsteckt, das weiß wie immer mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur unseres Innehalten-Magazins, Florian Ertl. Florian, servus.
Grüß dich, Ivo.
Florian, Fasching gut überstanden oder nach Wien? Ich meine, du bist ja jetzt nicht so der große Faschings-Fan, aber...
Nein, alles gut überstanden.
Gut.
Ich werde heute Abend auch wieder brav zum Gottesdienst gehen, mir das Aschekreuz auflegen lassen und mir meiner eigenen Vergänglichkeit wie jedes Jahr bewusst werden.
Sehr schön, wunderbar. Florian, ich habe gesehen, in der neuesten Ausgabe des Innehalten-Magazins gibt es unter anderem einen interessanten Beitrag, eben passend zur Fastenzeit, über Schulen in Österreich, die in den nächsten 40 Tagen einiges vorhaben.
Ja, das ist, tut sich tatsächlich in unserem Nachbarland erstaunlich. Alle weiterführenden Schulen können nämlich jetzt für 21 Tage an einem landesweiten Handy-Experiment mitmachen. Das heißt, tausende Kinder und Jugendliche verzichten dort freiwillig gemeinsam für 3 Wochen auf ihr Smartphone. Uns hat der Smartphone-Elternratgeber-Schreiber Daniel Wolfer, Bestseller-Autor, hat uns dazu einen Kommentar geschrieben und erklärt uns das da auch ein bisschen. Und es ist ganz erstaunlich, was aus einer kleinen Bewegung sozusagen geworden ist. Es fing wirklich an einem einzelnen Gymnasium durch einen Lehrer angeregt, die Angelegenheit an, mit 69 seiner Schülerinnen und Schüler. Und ein Kamerateam des ORFs hatte diesen Erstversuch begleitet und das hat wirklich sehr hohe Wogen geschlagen. Man glaubt es nicht. In den ersten Tagen kam es nämlich tatsächlich bei den Jugendlichen zu sowas wie Entzugserscheinungen tatsächlich.
Ja, glaube ich gern.
Und letztendlich aber nach diesen 3 Wochen haben dann etliche tatsächlich gesagt, natürlich nicht alle, aber etliche, dass diese Zeit für sie eine gute Erfahrung war und dass so etwas ja auch für ihr Leben ja vielleicht auch eine neue Qualität geschaffen hat oder auch eine neue Bedeutung in Hinsicht auf die Nutzung des Smartphones.
Absolut. Das ist sehr, sehr schön. Ich finde die Idee auch sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mich nochmal korrigieren. Ich habe ja vorher gerade gesagt, 40 Tage, das machen die jetzt 3 Wochen. Nicht die ganze Fastenzeit
nicht
jetzt.
Die ganze, ich glaube, das wäre zu...
Das, glaub ich, wäre zu heftig für die viele, viele, viele.
Wie wäre es denn bei dir?
Ich fasse mir gleich selbst an die Nase. Ich wollte gerade sagen, so mit dem Handy, man macht ja vieles als Redakteur mit seinem Mobiltelefon. Ja. Es ist ja wurscht, ob man guckt, wie das Wetter ist, was neu auf der Welt passiert ist, was es Neues gibt. Also, das ist schon echt ein harter Tobak. Heutzutage denke ich mir manchmal, wenn das ausfallen würde... Wo kämen wir denn dahin? Wo kämen denn die meisten Leute dahin, die es gar nicht gewohnt sind, mal so ein Bockhaus in der Hand zu haben oder mal irgendwo was nachzulesen, wenn es nicht auf dem Handy oder im Internet ist?
Ganz richtig, also ganz, ganz alltäglichen Verrichtungen. Ich glaube, viele täten nicht mal mehr den Weg zur Arbeit
finden. So Navi-mäßig ist es ein bisschen schwierig. Ja, okay, aber ich verstehe, was du meinst. Ich finde es eine sehr, sehr gute Idee. Ich habe das auch selbst versucht vor 2-3 Jahren und ich muss sagen, ich musste nach 2 Tagen abbrechen, weil ich gebe es ja auch offen nicht zu, weil ich einfach damit arbeite. Also es ist für mich kein Fastending, aber ja, sehr schön. Sehr, sehr schöner Beitrag. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Wir fasten ab der neuen Ausgabe auch mit dem heiligen Franz von Assisi.
Ja, da geht's richtig ab.
Wir hatte kein Handy damals noch.
Genau, der konnte darauf noch nicht verzichten. Der hat einen anderen guten Draht zum Heiligen Geist und zum Herrgott gehabt. Nein, also wir haben heuer natürlich ein Franziskusjahr. Das wird sich mittlerweile rumgesprochen haben. 800. Todestag des heiligen Franziskus. Jetzt im Frühjahr wird in Assisi auch erstmals für einen Monat die Reliquien von ihm ausgestellt. Es ist ein irrer Ansturm von Pilgern nach Assisi in dieser Zeit zu erwarten. Ja, aber was hat es mit dem Fasten und dem heiligen Franziskus auf sich? Er hat tatsächlich sehr streng gefastet. Nämlich, er hat 5-mal im Jahr 40 Tage gefastet. Oh,
okay.
Das ist natürlich eine harte Angelegenheit. Aber er hat es auch am seinem Lebensende dann mal später ja auch zugestanden, dass er zu seinem Bruder Esel, wie er seinen Leib genannt hat, nicht immer sehr pfleglich war.
Okay.
Die heilige Clara übrigens, ja, seine große Anhängerin, die hat das noch härter betrieben.
Okay.
Vielleicht auch ein Wink, dass Frauen in der Hinsicht uns Männer auch vielleicht die Nase voraus.
Meistens. Auch wenn man sich gern zugibt. Meistens, ja.
Und zwei Franziskaner erklären uns jedenfalls, was es mit dieser besonders harten Bußpraxis auf sich hatte. Der Franziskus jedenfalls hat es nicht, sage ich mal, um irgendwie Eindruck zu schinden gemacht. Es gibt auch schöne Geschichten, Legenden, wenn seine Brüder, die ja mitfasten sollten, wenn die nicht so
mitgezogen
haben, wenn die nicht so hart waren, dann war er wirklich sehr, sehr mitfühlend auch und hat dann, es gab eine Geschichte, wo ein Bruder sagt, er stirbt jetzt vor Hunger in der Nacht und es geht nicht mehr und sowas, dann hat er tatsächlich sofort den Tisch decken lassen oder was und hat die kargen Vorräte hervorlassen, damit der nicht blamiert ist sozusagen, dass alle in Gemeinschaft dann etwas zu sich genommen haben. Also solche Geschichten gibt es schon, aber zu sich persönlich, hat er halt versucht, durch sein Fasten, jetzt sage ich mal etwas theologisch, ein Hörender zu werden, ein auf Gott Hörender. Mhm. Da gibt es sicherlich verschiedene Herangehensweise. Ja. Er hat in dem gesehen und letztendlich, glaube ich, bei ihm hat es ja auch ganz gut geklappt.
Absolut. Zum Start in die Fastenzeit. Definitiv bester Lesestoff in der neuen Ausgabe unseres Inhaltenmagazins. Wie immer in vielen Kirchen hier bei uns im Erzbistum jederzeit nach Hause geliefert und selbstverständlich digital mit der Inhalten-App. Egal auf welchem Weg, wir wünschen eine entspannte Zeit und einen guten Start in die Fastenzeit. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Flo.
Danke, Ivo.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Mutig sein. So lautet das Motto der diesjährigen Klimafastenaktion im Bistum Passau. Von Aschermittwoch bis Ostersonntag wird dazu eingeladen, sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu engagieren. Das Bistum Passau beteiligt sich an der Aktion auch heuer wieder, unter anderem mit der Stabsstelle Umwelt, dem Diözesanrat und dem KDFB-Diözesanverband. Von Ihnen hat Stefanie Hintermeier mehr zur Aktion und zum Klimaschutzengagement im Bistum Passau erfahren.
Wer Mut zeigt, macht Mut. So ein Zitat von Adolf Kolping, das Inspiration war für die Klimafastenaktion 2026 unter dem Motto »Mutig sein«. Jeder Einzelne im Bistum Passau ist eingeladen, in der Fastenzeit ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen. Denn Klimaschutz geht uns alle an, betont Dr. Melanie Hackenfort von der Stabsstelle Umwelt- und Gemeinwohlökonomie.
In der Fastenzeit ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen, ist eine Chance, weil für mich sich insbesondere in der Klimakrise ein gesamtgesellschaftliches Symptom zeigt, wenn wir nämlich auf die planetaren Grenzen schauen und dass wir schon von 9, 7 überschritten haben, dann ist es insbesondere in der Fastenzeit die Möglichkeit, sich auch mit seinen eigenen Grenzen auseinanderzusetzen und zu schauen, wo bleibe ich denn in meiner Grenze? Wo achte ich meine Grenzen und wo gehe ich manchmal drüber?
Grenzen achten und Gottes Schöpfung bewahren. Dafür setzt sich auch der Diözesanrat seit vielen Jahren ein, erklärt Diözesanratsgeschäftsführer Thomas Huber.
Wenn ich jetzt insbesondere auch auf das letzte Jahr zurückblicke, auf diese 10 Jahre der Enzyklika Laudato Si, haben wir ja auch zusammen mit unseren kirchlichen Verbänden, zusammen mit Stellen des bischöflichen Ordinariats, auch über die Veranstaltung des Festivals der Schöpfung ein sichtbares Zeichen hier in Passau gesetzt und haben auch als Diözesanrat im Oktober eigens eine Vollversammlung dem ganzen Thema noch gewidmet. Wir bleiben an der Themenstellung dran und werden diese immer wieder hochhalten als Zeichen, dass es wichtig ist, für uns in der Kirche von Passau.
Seit 2019 engagiert sich der Diözesane Frauenbund besonders für Klimaschutz mit einem Umweltmanagementsystem. So KDFB-Geschäftsführerin Katrin Plechinger.
Den grünen Gockel. Wir überprüfen regelmäßig unsere Verbräuche. Wo können wir noch mehr tun, um nachhaltig zu sein? Also das ist das eine. Da sind wir als Verband der einzige Verband in der Diözese Passau, die dieses Umweltmanagement, ein kirchliches Umweltmanagement eingeführt haben.
Neben Ökologie und Schöpfungsspiritualität gehört die soziale Dimension zwingend zum Klimaschutz, bekräftigt Hackenfort.
Die Gemeinwohlökonomie spielt für mich im Bereich Klima- und Umweltschutz eine total wichtige Rolle, weil sie im letzten Jahr für mich eine wichtige Richtschnur geworden ist. Richtschnur nicht nur, um ökologisch nachhaltig zu handeln, sondern auch sozial gerecht zu handeln.
Weitere Informationen zur Klimafastenaktion gibt's auf bistumpassau.de. Stefanie Hintermeier, katholische Redaktion.
Für Benediktinermönche und Nonnen ist Lesen keine Freizeitbeschäftigung. Für sie gehört es zum Job, nein, eigentlich genauer zum klösterlichen Lebensstil. Für die Fastenzeit schreibt die Benediktinerregel sogar vor, dass jeder ein komplettes Buch lesen soll. Darauf achtet der Abt oder die Äbtissin. Wir haben deshalb mal das Kloster Schäftlarn besucht und nach den Lesegewohnheiten in der Fastenzeit, aber auch darüber hinaus gefragt.
Abt Petrus Höhensteiger hält die Benediktsregel in der Hand und schlägt das Kapitel 48 auf. Dort ist das Lesepensum in der Fastenzeit festgelegt. Das umzusetzen war zunächst gar nicht so einfach.
In der Ursprungszeit waren nicht alle lesefähig, alle Mönche. Dennoch hat es sehr, sehr bald eine große Rolle gespielt, dass man sich natürlich, weil das Wort Gottes in einem Buch sozusagen vorliegt, dass man sich damit auseinandersetzt. Und es steht ja bei Benedikt auch drin, man soll ein Buch der Bibel, soll jeder kriegen. Also das war so der Anfang des Ganzen.
Dieses Buch sollte er wirklich komplett lesen, zum Beispiel eines der vier Evangelien. Damit war auch eine Alphabetisierungskampagne in den Klöstern verbunden. Und ohne Lesekultur kann sich Abt Petrus seinen Orden bis heute überhaupt nicht vorstellen.
Das hat sich seit einigen Jahrzehnten wieder ins Bewusstsein gebrannt, dass die Regel der Benediktiner oder das Leben nicht mit Ora et Labora zusammengefasst werden kann, sondern mit Ora Labora et Lege.
Also bete und arbeite und lese. Die Benediktinerregel sieht nämlich ausdrücklich vor, dass sich jeder Mönch auch außerhalb der Fastenzeit über ein Buch beugt.
Es gibt ja nicht nur die Lektüre in der Fastenzeit, sondern eigentlich die Lesung auch jeden Tag. Und das wurde schon überwacht. Da sollte es Mönche geben, die rumgehen und schauen, ob die auch wirklich lesen. Und nicht, dass sich jemand, was ferne sei, heißt da, dass sich jemand draußen rumtreibt oder sich irgendwie anderweitig zerstreut.
In den Tagen von Aschermittwoch bis Ostern soll das Lesen noch bewusster geschehen und eben ein komplettes Buch durchgegangen werden. Schon lange lassen viele Äbte zu, dass es auch ein nicht-biblisches Buch sein darf, wenn es nicht gerade Krimis oder Comics sind.
Also das würde ich in keiner Weise verbieten, würde ich aber jetzt nicht speziell zur Fastenlektüre empfehlen.
Abt Petrus übt bei der Lektüre in seinem Kloster grundsätzlich keinen Zwang aus. Braucht er auch nicht, weil alle von sich aus lesen. Zu Beginn der Fastenzeit weist er aber immer darauf hin, wie wichtig eine konsequente Lektüre in diesen Wochen ist.
Ich würde jetzt als Abt zum Beispiel niemals kontrollieren, liest der jetzt ein Buch oder nicht, sondern ich in meiner Fastenansprache spreche ich immer diese Empfehlung aus. Und ich halte es auch wirklich für geistlich fruchtbar. Also ich versuche das schon, mich auch selbst für mich dran zu halten. Ich suche mir was raus und dieses Buch wirklich ganz zu lesen.
Dafür sieht die Benediktsregel festgelegte Zeiten vor. Pater Gabriel Vogelsang genießt sie. Zuvor leitete er als Priester große Pfarrverbände. Da hat er es oft schmerzlich vermisst, dass er in seinem Tagesablauf gar keinen Platz für die Lektüre hatte. Seit seinem Eintritt bei den Schäftlarner Benediktinern ist das anders. Obwohl er auch hier jede Menge Verwaltungsaufgaben und sonstige Arbeit zu erledigen hat.
Und stell fest, dass eigentlich das Ganze drumherum recht gut darauf abgestimmt ist, diese Freiräume zu schaffen. Und für mich selber schaut es dann so aus, ich bin ja kein besonders guter Frühmensch, deswegen brauche ich erstmal eine kräftige Ladung Kaffee und nach dem Frühstück und dem Zähneputzen setze ich mich dann hin und dann lese ich.
Für seine tägliche Lektüre hat sich Pater Gabriel einen genauen Plan zurechtgelegt. Am Morgen liest er einen Abschnitt aus dem Neuen Testament und am Abend noch einen aus dem Alten Testament.
Die Lesung selber dauert, sagen wir mal, eine Viertelstunde. Und dann nehme ich mir noch einmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten Zeit, einfach zu meditieren. Über das Gelesene und über das, was halt so aufsteigt. Ich sag's jetzt mal so.
Dazu macht Pater Gabriel Atemübungen, damit das Gelesene nicht nur im Kopf bleibt, sondern den ganzen Körper durchdringt. In der Fastenzeit liest er zusätzlich jeden Tag einige Seiten aus dem spirituellen Bestseller Geduld mit Gott von Thomas Schallig. Der Abt hat ihm das Buch empfohlen. In der Fastenzeit übt er sich darin, besonders bewusst und gründlich zu lesen. Und auch dazu hatte der Ordensgründer schon vor 1500 Jahren einen Tipp.
Der heilige Benedikt empfiehlt die Ruminatio, also das Wiederkäuen
und hat sich das von den Rindviechern abgeschaut, die auf der Weide stehen. Wir würden heute vielleicht sagen, nimm ein Wort aus der Heiligen Schrift wie einen Kaugummi und kaue den ganzen Tag drauf herum.
Denn dadurch wird das Gelesene gut verdaut und wirkt nachhaltig. Aus Kloster Schäftlarn, Alois Biel für das MKR.
Seit Mittwoch läuft die Fastenzeit und so mancher oder so manche setzt mit Feuereifer ihre Fastenvorsätze um. Manchmal funktioniert das gerade mal ein paar Tage, manchmal eine Woche oder auch länger. Nicht immer leicht, ich weiß. Wir haben deshalb mal mit Engelbert Dirnberger gesprochen und nach ein paar Tipps für eine erfolgreiche Fastenzeit gefragt. Er ist nicht nur erfahrener Seelsorger, nein, er ist auch ausgebildeter Coach und Supervisor. Und er sagt, weniger ist mehr.
Also zum einen lade ich ein, möglichst wenig Fastenvorsätze zu machen, sondern möglichst ein, zwei, aber dann so konkret, dass man sie auch wirklich realisieren kann, dass eine gewisse Chance besteht, dass man sie umsetzt.
Und zum anderen sollte man sich weniger die Frage stellen, was lasse ich weg, als eher, was kriege ich denn dann?
Konkretes Beispiel, Sie nehmen sich den Fastenvorsatz, ich höre jetzt mit dem Rauchen auf. Das kann man sich vornehmen, aber zunächst einmal kann man sich schwer vorstellen, okay, ich rauche nicht mehr. Vorstellen lässt sich dagegen, was dann Positives da ist. Dass ich zum Beispiel am Morgen mal auf die Terrasse trete, durchatme, ohne einen Hustenanfall zu kriegen.
Sich auf das Positive konzentrieren und nicht auf das Weglassen. Ein gutes Beispiel ist da auch der Verzicht auf das Handy, einem der größten Zeit- und Pausenfresser überhaupt. Wer sich weniger mit Instagram und Co. beschäftigt, hat mehr Zeit, mal in sich reinzuschauen, sagt der Pfarrer.
Und ich habe für mich mir jetzt zumindest den Vorsatz genommen, dass ich das Handy möglichst oft stumm in der Tasche behalte, es weder auf den Tisch lege, noch bei solchen U-Bahnfahrten, Trambahnfahrten, wie auch immer, in die Hand nehme, sondern einfach mal schau, was wird, was geht, was ist.
Solche kurzen Phasen, in denen man entweder schaut, was um einen rum passiert oder über sich selbst nachdenkt, sind ein guter Einstieg in die Fastenzeit als Zeitraum, in dem ich mir mein Leben anschaue. Und mancher kommt dann dazu, auch mal über seinen Glauben nachzudenken. Der Gottesdienstbesuch am Fastensonntag ist Dirnberger da zu wenig.
Es braucht schon Beziehungspflege. Und es geht halt wie in jeder Beziehung, glaube ich, dadurch, dass man miteinander Zeit verbringt. Und so ist auch die Beziehung zu Gott eine lebendige, wenn wir Zeit schenken für diese Beziehung. Aber die spirituellen Wege zu diesem Leben in der Gegenwart Gottes, die werden so vielfältig sein, wie es Menschen gibt. Das beginnt von der einfachen Stille, kann über das Herzensgebet gehen, kann über die liturgischen Angebote der Kirche sein.
Und so weiter. Hilfreich ist diese Beschäftigung mit Glaube und Spiritualität allemal. Sie hilft, das Leben wieder in die Hand zu nehmen und aus der Fastenzeit mit neuen Zielen in die Osterzeit zu starten. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Schon 4 Jahre müssen Menschen aus der Ukraine wegen Krieg fliehen. Am 24. Februar ist trauriger Jahrestag. Trost finden viele, die ihre Heimat verlassen mussten, zum Beispiel in der ukrainischen Gemeinde in München. Pfarrer Witowitsch kümmert sich dort um eine große Gemeinde. Sein Wunsch zum Jahrestag?
Gerechten Frieden wird es wahrscheinlich nicht geben, aber wir hoffen, dass in diesem Jahr diese Kriegsverhandlungen, Friedensverhandlungen auch voranschreiten und dass die Ukrainer endlich nach 4 Jahren des Krieges ihr Leben in Frieden gestalten können und ihr Land weiter abbauen können.
Und nicht nur in München ist er unterwegs und hält Gottesdienste. Es gibt eine Sonntagsschule für Kinder, Angebote für jedes Alter an vielen Orten.
Und wir fahren bis nach Traunstein und versuchen auch unsere Seelsorge zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen vorzusetzen. Also wir versuchen vieles, aber die Menschen kommen immer dahin, wo es die Räumlichkeiten gibt und wo sie die Möglichkeit haben, sich zumindest mal für einen Tee oder für einen Kaffee zusammenzusetzen und sich zu unterhalten.
Und nachdem das Gemeindezentrum in München aus allen Nähten platzt, wünscht sich Pfarrer Witowitsch für 2026 mehr Platz für seine Gemeinde und dass bald wieder Frieden in seiner Heimat ist. Die Parolen der Rechtsextremen werden immer lauter und dreister. Gleichzeitig fühlt sich ein Großteil der Bevölkerung ohnmächtig gegenüber dieser wachsenden Gefahr für die Demokratie. Denn miteinander reden funktioniert nicht, wenn einer ständig lügt, den anderen niederbrüllt oder beschimpft oder ihm gar Gewalt androht. All das hören wir immer wieder in den News. Was also tun gegen diese Hilflosigkeit und die Angst, die sich bei vielen ausbreitet? Im Dachauer Forum gab es letzten Herbst einen Kurs, in dem Demokratiebotschafterinnen und Botschafter ausgebildet worden sind.
Die Weltsituation, das Handeln von Trump und Putin, aber auch die anstehenden Kommunalwahlen haben Anne-Rose Stangelmeier, Geschäftsführerin des Dachauer Forums, nachdenklich gemacht.
Also ich finde, die Weltsituation ist so schwierig geworden mit Ukraine-Krieg, mit Trump, mit Klimawandel. Und die demokratischen Parteien kommen immer stärker unter Druck. Ich sag's, wie es ist. Wir sind in großer Sorge, wie die AfD hier immer mehr an Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht.
Sie wollte etwas tun gegen die Gefährdung der Demokratie und hat sich einen Qualifizierungskurs ausgedacht, der mit dem Zertifikat Demokratiebotschafter abschließt.
Und hatten vorsichtig erwartet, naja, vielleicht 10 Leute, die kommen wollen. Und es waren über 40 Anmeldungen, wir hatten eine Warteliste, wir waren überwältigt von dem Interesse.
An 8 Abenden diskutierten die Teilnehmenden Grundsatzfragen wie: Hat unsere Demokratie noch Zukunft oder sind Menschenrechte heute noch universell einforderbar? Der ehemalige Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler hat den Kurs mitkonzipiert und wollte erstmal das Basiswissen stärken.
Wir leben hier ganz konkret in einer ländlichen Region und wir haben die folgende Erfahrung, dass es Orte gibt, die haben zum Beispiel nur 10% AfD-Anteil und andere Orte, die haben 30-35%. Soziologisch sind die völlig gleich. Das heißt, der Lerneffekt war für uns, da gibt's jeweils Meinungsmacher, Stimmungsmacher pro Demokratie, gegen Demokratie. Und wir müssen unsere Seite stärken und Leute ausbilden, auch vor Ort, im Wirtshaus, in der Familie, im Verein Rede und Antwort stehen zu können.
Aber nur wer eine gute Basis hat, kann auch Antworten geben. Beispielsweise auf die Behauptung, Demokratie sei doch bloß etwas der Weststaaten und man könne das doch nicht auf andere Staaten in Asien oder Afrika übertragen, weil deren Geschichte so anders verlaufen sei, dass ihnen demokratisches Denken fremd sei. Norbert Göttler sagt dazu:
Das halte ich natürlich schon für rassistisch. Eine Form von Demokratie wird es immer geben können. Die Form von Demokratie kann ganz unterschiedlich sein. Das haben wir ja hier in Deutschland auch erlebt. Ja, direkte, indirekte Demokratie und so weiter. Aber eine Form von menschenrechtlichem Mitbestimmen will eine Bevölkerungsschicht überall. Das ist meine tiefe Überzeugung.
In dem Block, in dem darüber diskutiert wurde, ob Menschenrechte noch universell einforderbar seien, referierte Göttler eine weit verbreitete Meinung unter despotischen Staatsführern. Die sagen nämlich: Menschenrechte seien auf christlichem Boden gewachsen, also in Westeuropa, und deshalb sei man daran nicht gebunden.
Auch da würde ich sagen, das würde ich nicht mittragen. Das ist immer die Argumentation der Mächtigen. Fragen Sie jemanden, der im Folterkeller sitzt oder im Gefängnis, der wird andere Meinungen haben.
In einem weiteren Modul ging es um Strategien in schwierigen Kommunikationssituationen. Die Referentin hat betont, dass Schweigen Zustimmung bedeutet. Doch wie man Haltung zeigt, das sei von der Situation abhängig, erinnert sich Anne-Rose Stangelmeier.
Der Rahmen muss irgendwie klar sein, ob man nur mit einer kurzen, auch körperbetonten Geste sagt, da bin ich anderer Meinung und steige aber nicht tiefer in das Gespräch ein. Oder ich habe eine Situation, wo ich mich auch auf ein Gespräch einlassen kann. Da empfiehlt sie natürlich zuhören, mal hören, wo sind die Hintergründe, und festklopfen auf das Konkrete.
Der Kurs richtete sich ausdrücklich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, so zum Beispiel auch an Referentinnen und Referenten, die Gruppenführungen durch die KZ-Gedenkstätte anbieten. Aber auch Engagierte aus Demokratiebündnissen haben teilgenommen und waren von dem Konzept erst das Basiswissen, dann praktische Tipps überzeugt.
Wir haben schon zurückgespiegelt bekommen, dass die Leute sagen, ich habe jetzt mehr Klarheit im Kopf. Ich habe mehr Hintergrundwissen, fühle mich gestärkt, fühle mich ermutigt.
Dabei ist völlig klar, dass man nach dem Besuch des Kurses nicht alle Rechtsextremen umstimmen kann, meint Göttler. Aber
gibt da meines Erachtens 2 Teile. Die einen, die sich ideologisch komplett festgelegt haben, teilweise Funktionäre von Parteien sind und so, mit denen ist, glaube ich, ein irgendwie gearteter Dialog nicht mehr möglich. Es gibt aber auch einen zweiten Teil, eine Grauzone von Menschen, die unsicher sind, die unzufrieden sind mit ganz vielen und in einer ersten Reaktion dann populistische Parteien wählen. Diese Szene, das muss unsere Szene sein, auf die wir einwirken wollen und auch persönlich ins Gespräch kommen wollen, weil die sind meines Erachtens noch gesprächsfähig.
33 Demokratiebotschafterinnen und Botschafter konnten im Dezember ihr Zertifikat entgegennehmen. Ein weiterer Kurs ist geplant. Nach Ostern geht's los. Anmelden kann man sich schon jetzt auf der Homepage des Dachauer Forums. Brigitte Strauß für MKR, das Kirchenradio.
Übrigens, das ganze Gespräch mit Anne-Rose Stangelmeier und Norbert Göttler können Sie in unserem Podcast Unschlagbar hören. Den gibt es auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, überall in Bayern schnieft und hustet es im Moment und das bedeutet auch, viele, die normalerweise zum Blutspenden gehen, können und dürfen das gerade nicht. Aber ohne Blut geht es im Klinikalltag nicht, so Dr. Nikolaus Rank. Er ist Chefarzt für Intensivmedizin am Klinikum Dritter Orden, hier bei uns in München.
Ja, wir hätten massive Probleme bei der Versorgung von entsprechenden Notfällen, die Blutprodukte brauchen, und auch von großen speziellen Operationen. In vielen Fällen sind da Transfusionen notwendig. Ohne das könnten die nicht arbeiten.
Und dabei überlegen Nikolaus Rank und seine Kollegen sehr genau, wer braucht Spenderblut und wo geht es ohne.
Wir gehen da extrem sorgsam damit um, aus zwei Gründen. Das eine, es geht um Spenden. Da hat sich jemand bereit gefunden, sein Blut zu spenden. Damit muss man verantwortlich umgehen, das ist das eine. Und zum anderen muss ich sagen, es gibt auch Nebenwirkungen für den Patienten, wenn man ihn transfundiert. Das ist der zweite Grund, weshalb man sehr, sehr sorgfältig damit umgeht.
Spenden kann, wer volljährig ist und mindestens 50 Kilogramm wiegt. Sorgen sind unbegründet, sagt der Intensivmediziner.
Die meisten können Blut spenden. Und vielleicht muss man das auch dazu sagen, das Blutspenden an sich hat kein irgend geartetes Risiko per se, wenn man es in der Art durchführt, wie wir es hier in Deutschland, in Bayern durchführen.
Rund 2500 Blutspenden braucht allein das Klinikum Dritter Orden pro Jahr. Bayernweit sind es sogar täglich bis zu 2000. Und für jede davon sind Mediziner und auch Empfänger dankbar.
Weil jede Spende ist im Endeffekt ein freiwilliges Geschenk desjenigen ohne Gegenleistung. Und damit ist es Ausdruck der christlichen Nächstenliebe.
Noch lässt sich Blut nicht künstlich ersetzen und gebraucht wird es nicht nur bei Unfällen, sondern zum Beispiel auch in der Krebstherapie. Also wichtig, dass es auch jetzt in der Erkältungszeit weiter Spender gibt. Linda Burkhardt für das MKR.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.